NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Heute mit Miron Tenenberg. Schön, dass Sie mit dabei sind. Lange Zeit wurde die Szene nicht so gesehen, wie sie sich tatsächlich zugetragen hat, mitten in Hamburg, Anfang der 1940er Jahre. Erst vor ein paar Wochen wurden drei archivierte Fotos neu interpretiert. Darauf zu erkennen waren demnach nicht ausgebombte Menschen aus dem Zweiten Weltkrieg, sondern NS-Deportierte im Herbst 1941. Es sind sogar die ersten Fotografien, die diese Deportation zeigen. Mitten am Tag, direkt auf der Straße, nämlich der Moorweidenstraße, also quasi im Zentrum Hamburgs. Danach ging es für die Menschen ins Ghetto Litzmannstadt und das heißt in den Tod. Denn überlebt hat den Terror und die Gewalt fast niemand. Es sind also die letzten Fotos, die diese Menschen lebendig zeigen. Gelungen ist die Identifizierung unter anderem Johanna Schmid, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen, die eben an diesem Projekt zur Identifizierung Denkmal Hannoverscher Bahnhof mitgearbeitet hat. Von ihr wollte ich wissen, warum diese alten Fotos auch heute noch relevant sein können.
Also diese Fotografien sind für uns heute relevant, weil wir zum einen für die Deportation aus Norddeutschland, aus Hamburg in den Jahren 1940 und 45 bislang keine einzigen Aufnahmen hatten. Und tatsächlich wissen wir von insgesamt 20 Deportationen aus Hamburg an ganz verschiedene Zielorte, also im deutsch besetzten östlichen Europa. Und diese Deportationen haben alle öffentlich mitten im Hamburger Stadtraum stattgefunden. Und ja, also diese Fotografien sind für uns aus einer wissenschaftlichen Perspektive natürlich sehr interessant, aber auch in der Vermittlungsarbeit zu diesen Themen und natürlich auch mit Blick auf Nachkommen und Nachkommen, die sich da Informationen erhoffen.
Was sehen Sie denn auf den Fotos? Können Sie das kurz beschreiben?
Also konkret wissen wir, dass man auf den Fotografien die Deportation von Jüdinnen und Juden im Oktober 1941 sieht. Und ganz konkret zeigen die Aufnahmen die Deportation an zwei verschiedenen Tagen. Also man hat zwei von den drei Bildern, die die Ankunft der Menschen an der Sammelstelle zeigen. Das war in Hamburg für den Transport, um den es geht, also die ehemalige Provinzialloge zu Niedersachsen in der Moorweidenstraße 36. Und man sieht auf diesen ersten beiden Fotos die Ankunft der Menschen an der Sammelstelle. Also an dem Tag, am 24. Oktober 1941, sind über 1030 Jüdinnen und Juden in dieser Sammelstelle, in diesem ehemaligen Gebäude der Provinzialloge gesammelt worden. Und man sieht erstmal vor allem auf den Fotos Männer, Frauen und Kinder, eigentlich alle Altersgruppen, die ja vor dem Gebäude, also dieser Sammelstelle, stehen und warten. Und was aber Indiz darauf gibt, dass es sich da nicht um eine reguläre Straßenszene handelt, ist vor allem das erstmal das beschriftete Gepäck um die Menschen herum. Also man sieht wirklich Berge von sorgfältig gepackten Koffern und Bündeln von Bettwäsche. Und die Menschen sind auch umgeben von Ordnungspolizisten, die die ganze Szenerie bewachen. Und auf der dritten erwähnten Aufnahme sieht man dann wiederum aber den Abtransport der Menschen am nächsten Morgen, am 25. Oktober 1941. Und da sieht man dann die Betroffenen in einer Schlange stehend, wie sie Mannschaftswagen der Hamburger Polizei besteigen. Und wir wissen, dass diese Einsatzwagen dann von dem Logengebäude in der Moorweidenstraße 36 zum Hannoverschen Bahnhof, also südlich von der Hamburger Innenstadt, gefahren sind und die Menschen dann da den Deportationszug in das Ghetto Litzmannstadt besteigen mussten.
Ursprünglich waren die Fotos ja in Washington im Holocaust Memorial Museum als Evakuierung Luftgeschädigter kategorisiert. Was für einen Unterschied macht es, dass Sie jetzt das Geschehen historisch korrekt einordnen können?
Genau, also die Fotografien sind bislang hier einfach anders zugeordnet gewesen. Also man hat angenommen, dass es sich dabei möglicherweise um Hamburger und Hamburgerinnen handelt, die aufgrund von Luftangriffen in einer Notunterkunft gesammelt werden. Und inzwischen wissen wir aber, dass es sich dabei um Menschen handelt, die von Hamburg aus dann in das Ghetto Litzmannstadt deportiert worden sind. Und das ist einfach besonders wichtig, eben da wir bisher nicht wirklich Zeugnisse dieser Deportation hatten. Also es gab vereinzelt historische Unterlagen, also vor allem seitens Hamburger Behörden, die verantwortlich waren für die Organisation und Durchführung der Transporte. Es gibt vereinzelt Selbstzeugnisse von Überlebenden oder Menschen aus der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, die das Ganze beobachtet haben oder betroffen waren, und aber auch Erinnerungsberichte. Und das ergänzt natürlich diese Perspektive nochmal ganz besonders und ja, macht es einfach daher wichtig, dass man diese Deportationsabläufe in Hamburg nochmal genauer nachvollziehen kann. Also was ist genau an den Sammelstellen vorgefallen, wer war auch von Seiten der Täterschaften anwesend, wie sind die Menschen zur Sammelstelle gekommen, wie sind sie dann von dort an den Bahnhof, in Hamburg war das der Hannoversche Bahnhof, gebracht worden. Also wie waren diese einzelnen Abläufe, wer war betroffen, wer hat aber auch ja, profitiert, wer war beteiligt. Also genau sowas lässt sich über solche Fotografien ja rekonstruieren.
Gibt es eigentlich noch Menschen, die damit, sag mal, persönlich etwas anfangen können, die ihre Familie darauf erkennen?
Ja, also es gibt noch Nachkommen und Nachkommen von Verfolgten und Deportierten oder auch Angehörige, mit denen wir als Projekt in Kontakt sind und dessen Familiengeschichte ganz konkreten Bezug hat zu den Ereignissen im Oktober 1941 oder allgemein zu der nationalsozialistischen Verfolgung in Hamburg. Und wir hatten jetzt so im Zuge der Veröffentlichung der Bilder auch nochmal Kontaktaufnahmen an uns, wo es genau um die Frage ging, also wer ist denn eigentlich auf diesen Fotografien zu sehen? Lassen sich vielleicht die Personen namentlich identifizieren? Und da besteht natürlich auch die Hoffnung, einfach die Personen auf den Bildern auch zuordnen zu können für die Angehörigen.
Ist es denn wichtig heutzutage in Zeiten, wo Instagram eine der größten sozialen Medienplattformen ist, dass man auch Fotos hat und die dann auch zeigen kann, damit einfach auch so eine Geschehnisse zugänglich gemacht werden?
Ja, sicherlich. Also sind da visuelle Medien sehr wichtig, wenn es um die Vermittlung dieser Themen geht. Einfach weil sich über die historischen Aufnahmen dann doch viele einzelne Aspekte nochmal konkret erzählen lassen. Also man kann dann beispielsweise auf konkrete Einzelheiten in den Bildern hinweisen, also beispielsweise das Gepäck oder auch in dem Fall der Fotografien aus Hamburg, die verschiedenen Bewacher der Aufnahmen, also Ordnungspolizisten. Man kann aber auch darüber erzählen, was nicht auf den Fotografien zu sehen ist. Oder auch, wer die Aufnahmen aufgenommen hat, wie öffentlich diese Deportationsprozesse jetzt hier in dem Fall Hamburg stattgefunden haben.
Sie selber haben sich aber auch nochmal an die Bevölkerung gewandt mit einigen Fragen. Was wollen Sie noch herausfinden?
Ja, also tatsächlich gibt es noch einige offene Fragestellungen zu den Fotos. Und zwar zum einen wissen wir tatsächlich gar nicht genau, wer diese drei Aufnahmen fotografiert hat. Also die Aufnahmen, die befinden sich heute in einem Archiv in Washington, im United States Holocaust Memorial Museum und sind Nachlass von mehreren Fotoalben eines Hamburger Polizisten, Bernhard Kolberg, der auch im Polizeibataillon 101 gewesen ist. Tatsächlich wissen wir aber gar nicht genau, ob Kolberg diese drei Aufnahmen der Deportation selbst angefertigt hat oder die Fotos vielleicht gesammelt und dann in seinen Fotoalben ergänzt hat. Das war eine recht gängige Praxis zu der Zeit. Also natürlich würde uns sehr interessieren, wer war Fotograf dieser Aufnahmen und gibt es vielleicht auch noch weitere Abzüge oder auch Aufnahmen aus dieser Bildserie und damit Belege für die Dokumentation aus Hamburg. Und was wir natürlich auch gerne noch wissen möchten, ist, wer ist auf den Fotografien zu sehen? Also zum einen die von den Deportationen Betroffenen, aber auch von Seiten der Täter.
Sie haben auch eine Pop-up-Ausstellung im Geschichtsort Stadthaus bis zum 6. Januar. Warum haben Sie sich für eine Pop-up-Ausstellung der Fotos entschieden?
Ja, zum einen wollten wir gerne neben der digitalen Veröffentlichung der Fotografien auch ja, die Fotos analog zur Verfügung stellen und ja, haben diese jetzt dann auch im Geschichtsort Stadthaus präsentiert. Und das ist total interessant für uns, weil also der Geschichtsort Stadthaus erinnert sozusagen an den ehemaligen Sitz der Hamburger Gestapo und Kriminalpolizei im Nationalsozialismus, am ehemaligen historischen Ort und hat damit sozusagen einen direkten Bezug zu den Fotos und dem Deportationsgeschehen im Oktober 1941. Und wir wollten den Besuchenden zum einen die Möglichkeit geben, die Fotos ja auch etwas größer als das Original zu sehen. Aber auch darüber hinaus ja, war uns wichtig, Kontextinformationen zu den Fotografien, zu dem Album bzw. Albuminhaber Bernhard Kolberg zu liefern und auch in dem Zusammenhang ja auch nochmal Biografien vorzustellen von Menschen, die in dem Deportationstransport in das Ghetto Litzmannstadt aus Hamburg gewesen sind. Und wir haben da zum Beispiel ein ganz besonderes Exponat gerade ausgestellt, nämlich einen originalen Deportationsbefehl einer Hamburgerin, die etwas später, also im Sommer 43, aus Hamburg nach Theresienstadt deportiert wurde. Und das ist sehr besonders, weil diese Befehle, diese Schreiben von der Gestapo immer an die Sammelstellen mitgenommen werden mussten und häufig dann auch von den Menschen mit auf die Deportation. Und wir haben aber einen Originalen, eine Hamburgerin, die etwas später, Sommer 43, nach Theresienstadt deportiert wurde. Und den haben wir auch in der Ausstellung ausgestellt.
Und wo Sie die Ausstellung finden, stadthaus.gedenkstätten-hamburg.de. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Johanna Schmid von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen. Wie immer in unserer Sendung haben wir hier an der Stelle immer auch die Möglichkeit, unsere Gäste und Gästinnen nach einem Lied mit jüdischem Bezug zu fragen. Was haben Sie heute mitgebracht?
Ja, ich habe ein bisschen überlegt und ich glaube, mir ist ein guter Song eingefallen für einen Freitag, und zwar von den Beastie Boys, der Song Sabotage. Das ist ein Song aus den 90ern, also passend zu meinem Geburtsjahrzehnt. Genau, von drei jungen jüdischen Männern aus New York. Und ja, ich mag den sehr gern.
Sie hörten Sabotage der Beastie Boys. Die Band war eine der einflussreichsten Hip-Hop-Gruppen der 1980er und 90er Jahre. Gegründet haben sie sich in New York und sind international bekannt geworden. Zwei der drei Mitglieder sind jüdisch, was in der damaligen, größtenteils schwarzen, nicht-jüdischen Hip-Hop-Szene durchaus bemerkenswert war. Die Beastie Boys haben sich zwar nie als jüdische Band präsentiert, ihre jüdische Herkunft aber auch nie verschwiegen. Sie war also weniger ein zentrales Thema ihrer Musik, sondern vielmehr Teil ihres kulturellen Hintergrunds. Und die kulturellen Nachrichten hören Sie jetzt.
Die neu eingerichtete Schiedsgerichtsbarkeit NS-Raubgut hat ihre Arbeit aufgenommen. Damit soll die Rückgabe von NS-Raubkunst in Deutschland künftig erleichtert werden. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, begrüßte, dass Opfer und deren Rechtsnachfolger nun verbindlich den Rechtsweg beschreiten könnten, sofern sich der ehemalige Besitz heute in öffentlicher Hand befinde. Um auch Ansprüche auf Kulturgüter in privatem Besitz erheben zu können, brauche es aber ein Restitutionsgesetz. Zum NS-Raubgut gehören hauptsächlich Kunstwerke und Kulturgüter, die meist jüdischen Opfern der Nationalsozialisten gehörten. Schätzungen gehen von bis zu 600.000 geraubten Stücken aus. Bundespräsident Steinmeier hat junge Menschen ermutigt, sich konkret mit der NS-Zeit auseinanderzusetzen und Lehren daraus zu ziehen. Bei einer Veranstaltung zum 25-jährigen Bestehen der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, sagte Steinmeier, es ginge darum zu begreifen, wie klein die Schritte hin zur Unmenschlichkeit sein könnten und wie wichtig reflektierte und unter Druck haltbare moralische Überzeugungen seien. Die Stiftung war im Jahr 2000 gegründet worden, um ehemalige NS-Zwangsarbeiter und andere Opfer der Verfolgung zumindest symbolisch zu entschädigen. Die deutsche Wirtschaft und der Bund verpflichteten sich damals jeweils zur Zahlung von 5 Milliarden D-Mark als Stiftungsvermögen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland beklagt eine weiterhin sehr angespannte Situation für Juden im Land. Der nach dem 7. Oktober 2023 explosionsartig angewachsene Antisemitismus stelle unverändert eine akute Bedrohung für jüdisches Leben in Deutschland dar, sagte Präsident Josef Schuster bei der Ratsversammlung in Frankfurt. Von einer Rückkehr in die Normalität sei man auch nach dem Waffenstillstand in Gaza weit entfernt. Beim Treffen der 90 Delegierten aus den 23 Landesverbänden und Großgemeinden ging es um die Arbeit und die Lage der mehr als 100 jüdischen Gemeinden in Deutschland. Der Bayerische Landtag setzt sich für eine Außenstelle der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Bayern ein. In einem fraktionsübergreifenden Antrag heißt es, Bayern beheimate eine der größten und lebendigsten jüdischen Gemeinschaften Deutschlands. Gleichzeitig sei Erinnerungsarbeit gerade in Bayern von besonderer Bedeutung, weil der Nationalsozialismus hier seinen Anfang genommen habe und sich hier die Konzentrationslager Dachau und Flossenbürg befanden. Zuvor hatte bereits der Landtag in Nordrhein-Westfalen seine Absicht bekräftigt, das erste Yad Vashem-Bildungszentrum außerhalb Israels zu erhalten. Die Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem will im nächsten Jahr über den Standort in Deutschland entscheiden. Israel darf nach einer Entscheidung der Europäischen Rundfunkunion am nächsten Eurovision Song Contest teilnehmen. Die Sender aus den Niederlanden, Spanien, Irland und Slowenien kündigten daraufhin ihren Rückzug aus dem ESC an. Der irische Sender RTE erklärte, eine Teilnahme Irlands sei angesichts des entsetzlichen Verlusts an Menschenleben im Gazastreifen und der dortigen humanitären Krise weiterhin unvertretbar. Der israelische Präsident Herzog schrieb auf der Plattform X, er sei froh, dass Israel erneut teilnehmen werde. Er hoffe, dass der Wettbewerb ein solcher bliebe, der Kultur, Musik und Freundschaft zwischen den Nationen fördere. Einige Zeugnisse des Holocaust, deren geplante Versteigerung in Deutschland für Empörung gesorgt hatte, sollen in einem Holocaust-Museum in Haifa gezeigt werden. Wie das israelische Nachrichtenportal Ynet berichtet, hat eine Stiftung, die das Museum betreibt, die Gegenstände erworben. Es dürfe keinen Handel mit Zeugnissen des Holocaust geben, sagte der Leiter der Stiftung, Shimon Sabak. Der richtige Ort für diese Objekte sei ein Museum. Ein Auktionshaus in Neuss wollte die Objekte ursprünglich bei einer Auktion versteigern, darunter persönliche Briefe aus Konzentrationslagern und ein Judenstern aus dem KZ Buchenwald. Nach heftigen Protesten war die Auktion jedoch wieder abgesagt worden. Soweit die Meldungen.
Das war nun die Sendung Shabbat Shalom. Mein Name ist Miron Tenenberg und Sie hören jetzt die Torah-Auslegung von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin. In der Parasha Vayishlach, also dem aktuellen Torah-Abschnitt, weist er auf die Menschlichkeit Jakobs hin.
Israel ist der Beiname Jakobs. Seine Söhne und ihre Nachkommen tragen den Namen Bnei Israel, die Kinder Israels. Doch warum wurde Jakob zum Namensvetter aller Juden? Andere scheinen als Namensvetter besser geeignet zu sein. Abraham zum Beispiel, ein Mann voller Menschenliebe. Isaak, der Selbstbeherrschung und Treue bewies. Oder Moses, der das Volk mit Kraft und Leidenschaft führte. Doch wir heißen nicht Kinder Abrahams, Kinder Isaaks oder Kinder Moses, sondern Kinder Israels. Jakobs Leben war voller Konflikte mit seinem Bruder Esau, seinem Schwiegervater Lavan, seinen Frauen Rachel und Lea sowie seinen eigenen Kindern, deren Geschwisterrivalität die ganze Familie schließlich ins Exil nach Ägypten führte. Alles, was Jakob tat, schien zum Scheitern verurteilt zu sein. Er verkleidete sich als sein Bruder Esau, um ihren gemeinsamen Vater Isaak zu täuschen und von ihm gesegnet zu werden. Diese Aktion führte zu seiner Flucht von zu Hause. Danach wurde Jakob auf ähnliche Weise getäuscht. Statt die geliebte Rachel zu heiraten, musste er ihre Schwester heiraten, woraufhin er erneut floh. Jakob flüchtete von einem Unglück zum nächsten und war oft selbst an seiner Misere schuld. In der Torah ist Jakob derjenige, der mehr als jeder andere die Fehlbarkeit verkörpert. Doch gerade darin liegt die Besonderheit der Torah gegenüber anderen Religionen. In anderen Religionen werden die Helden so idealisiert, dass sie nicht mehr menschlich erscheinen. Meist sind sie unfehlbare Halbgötter, perfekt und tadellos. nicht so in der Tora. Sie zeigt uns Menschen mit ihren Fehlern, Ängsten und Zweifeln. Vielleicht ist genau das das Besondere an Jakob. Ihm fiel nichts leicht. Er musste sich alles erkämpfen. Im Gegensatz zu Abraham, Isaak und Moses wurde Jakob nicht berufen. Er entschied sich selbst dafür, Abrahams Erbe anzutreten. Er erkaufte sich von seinem Bruder das Erstgeburtsrecht, stahl ihm den Segen und entschied sich somit, Abrahams Schicksal in die Zukunft zu tragen. Erst als er von zu Hause weglief, erschien ihm Gott. Viele Jahre später, als er allein und voller Angst vor der Begegnung mit seinem Bruder Esau war, rang er in der Nacht mit einem rätselhaften Wesen, das in der Tora nicht näher beschrieben wird. Jakob gewann diesen Kampf und erhielt von diesem Wesen den Namen Israel mit der Erklärung: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Mit wem kämpfte Jakob bis zum Sieg? Mit einem Engel oder mit Gott oder mit einem Menschen? Diese Stelle lässt viele Interpretationen zu. Die beste Erklärung liefert Rabbiner Jonathan Sachs. Es war Jakobs innerer Kampf mit der existenziellen Wahrheit. Ein Kampf mit sich selbst um die eigene Identität. Sein ganzes Leben lang wollte er sein wie sein Bruder. Denn Esau war alles, was Jakob nicht war. Der Erstgeborene, ein starker, geschickter Jäger, ein Mann der Natur, der für die Familie sorgen kann und die Liebe seines Vaters genießt. Jakob wollte sein wie er. Doch nach all den Jahren merkte er, dass ihm dieser Weg nur Ärger eingebracht hatte. Er kämpfte mit sich selbst, mit seinem Glauben und seinen Überzeugungen, um sich selbst zu finden und Jakob zu werden. So wurde er zu Israel. Er war kein Machtmensch und auch kein starker Jäger, sondern ein Mensch, der hinter die Natur blickte, für Gerechtigkeit kämpfte und Mitgefühl zeigte. Er stellte seinen Glauben auf die Probe und fand dennoch Gott. So wurde er zum Namensvetter der Israeliten. Shabbat Shalom.
Sie hörten Rabbiner Igor Itkin aus Berlin über die Fehlbarkeiten des namensgebenden Israel, alias Jakob. Zum Schluss hören Sie das Le Dor Vador. Übersetzt lautet der Text: Von Generation zu Generation werden wir deine Größe verkünden und in alle Ewigkeit deine Heiligkeit heiligen. Es singt Kantorin Elizabeth Burke.
Thank you.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.